Ich möchte mich zuerst mal im Namen der Frankfurter Gruppe bedanken für die gute Aufnahme, die wir hier jedes Jahr erfahren. Ganz tolles Kaffee trinken. Und dann habe ich schon die Würstchen gesehen für heute Abend. Ich will es mal so sagen, Sie müssen sich nicht wundern, dass wir jedes Jahr mehr werden. Nächstes Jahr bringe ich die Verwandtschaft mit. Wer nicht da ist, ist meine Frau, die sie ganz herzlich grüßen lässt. Wir haben in der Hügelstraße ja einen Kindergarten mit 30 bis 35 Kindern. In den letzten Wochen sind wir durch eine schwierige Situation gegangen. Die Stadt Frankfurt hat die Abschlagszahlungen gekürzt. Das war nicht so ganz einsichtig, warum das geschehen ist. Wir haben mehrere 10.000 Euro Schulden sozusagen aufgehäuft. Es gab sehr viel Unruhe unter den Mitarbeitern. Meine Frau führt die Bücher und ist jetzt dran, die Jahresendabrechnung zu machen, die in der nächsten Woche in Frankfurt eingereicht werden muss. Sieht gut aus. Wir haben jetzt auch mit der Stadt schon verhandeln können, haben auch schon eine gewisse Summe Geld überwiesen bekommen. Aber sie ist da dran seit einigen Tagen und prüft jede Zahl doppelt und dreifach. Und das ist der Grund, warum sie nicht hier sein kann. Aber sie lässt sie alle ganz, ganz herzlich grüßen. So, zweiter Advent steht vor der Tür. Wie weit sind Sie denn mit Ihren Weihnachtsvorbereitungen? Schon alles durch? Alles fertig, Baum geschmückt, alle Plätzchen gebacken, Geschenke alle gekauft? Nee! Soll ich gleich Schluss machen, dann können Sie nochmal los. Nee, ne? Also mir geht's auch so. Für manche Leute ist Weihnachten ja zu still. Die sagen, Mensch, hätte gerne jemanden hier, der mit mir das Weihnachtsfest feiert. Und für andere ist es gerade in der Zeit vor Weihnachten viel zu geschäftig. Ich als Pastor habe ja auch relativ viel zu tun vor Weihnachten. Und alle Leute oder viele Leute wünschen mir ein friedliches und ruhiges Weihnachtsfest. Das passt manchmal gar nicht so richtig. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Manchmal passt es nicht so. Und dann schauen wir in die Bibel und dann merken wir, einiges davon, von dieser Frage, was ist Weihnachten eigentlich, was feiern wir da, das war auch schon eine Frage in der Zeit des Neuen Testamentes. Also auch da scheint es so gewesen zu sein, dass Leuten sehr schnell die eigentliche Bedeutung von Weihnachten aus den Augen gerutscht ist. Die haben die verloren. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Paulus einen Brief an Timotheus schreibt. Weil er sagen will, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und aus diesem ersten Timotheusbrief, da möchte ich Ihnen gerne vorlesen, was Paulus sagt, was für ihn das Wichtige war an Weihnachten. 1. Timotheus 1, die Verse 15 bis 16, die möchte ich gerne vorlesen. Und ich lese das aus der Luther-Übersetzung. Dort heißt es: Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Jesus Christus an mir als Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild für die, die noch an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben. Das ist natürlich kein modernes Deutsch, deswegen lese ich es nochmal. Vielleicht verstehen wir dann ein bisschen mehr. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Jesus Christus an mir als Erstens alle Geduld erweise, zum Vorbild für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Reden Sie mal mit jungen Leuten. Was ist denn gewisslich wahr heute noch? Also, ich trage ja mittlerweile auch einige Lebensweisheiten zu Markte. Aber wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalte, dann kommt sehr schnell diese Idee, übrigens auch bei Älteren, also man muss ihnen da den Jungen nichts Böses nachsagen, dann kommt sehr schnell diese Idee, das mag ja für dich wahr sein, das mag ja für dich richtig sein, aber für mich gilt es noch lange nicht. Also, du kannst das ja so denken, aber das bedeutet für mich doch noch lange nicht, dass das tatsächlich auch wahr ist. Das wäre ja erstmal kein Problem, wenn jeder so seine eigene Wahrheit sich zusammensetzen könnte, wenn wir einfach nach dem Versuch- und Irrtumsprinzip vorangehen können. Können wir aber nicht. Kennt jemand von Ihnen und ewig grüßt das Murmeltier? Den Film? Also da wacht jemand morgens auf und aus dem Grund, der gar nicht erklärt wird in diesem Film, erlebt er diesen einen Tag immer und immer wieder. Die gleichen Leute begegnen ihm, die gleichen Situationen. Und dann am nächsten Morgen wieder genau der gleiche Tag. Und dann ist es ganz spannend, er beginnt diesen Tag unterschiedlich zu leben. Also mal ist er sehr unfreundlich zu den Menschen, die ihm begegnen, mal ist er sehr freundlich. Und er lebt diesen Tag wieder und wieder und wieder, bis er eine Möglichkeit gefunden hat, diesen Tag richtig perfekt zu leben. Die Frau, der er begegnet, da sagt er genau die richtigen Worte. Alles ist genauso. Er braucht allerdings 30, 40, 50 Anläufe. Die meisten Leute leben ihr Leben genauso. Sie sagen, naja, ich probiere es halt mal und wenn es nicht klappt, dann probiere ich was anderes. Das Problem ist nur, das Leben geht vorbei. Es ist nicht wie in diesem Film, wo wir denselben Tag immer und immer und immer wieder erleben, sondern irgendwann ist es vorbei. Ich habe in dieser Woche jemanden besucht in einem Hospiz, ein älterer Herr, der eine sehr schlechte Prognose, also in Zeit eine sehr schlechte Prognose hat, etwa noch 3 Monate zu leben hat. Und er sagt, das ist schlimm für mich. Ich bin eigentlich alt, aber es ist zu früh. Es ist, glaube ich, immer zu früh. Aber was besonders schlimm für ihn ist, es ist dieser Sohn, den er hat, und der völlig auf Abwege gekommen ist, Rauschgifte süchtig ist und sein Leben einfach vertut. So sagt es jedenfalls der Vater. Sagt, mein Sohn vertut sein Leben. Ich sterbe und der stirbt auch. Bei dem dauert es nur länger. Irgendwie dachte ich, das ist, glaube ich, so die Stimme Gottes, die auf Leben schaut und sagt, dieses Leben wird vertan. Das wird nicht gelebt. Sondern da denkt jemand, naja, ich probiere das und wenn das nicht klappt, dann probiere ich was anderes. Und er ist längst gefangen und er kommt nicht mehr raus. Paulus sagt, dieses Wort Gottes ist gewisslich wahr. Das ist wahr für dich und für mich. Für ältere Menschen, für jüngere Menschen, das ist gewisslich wahr für jeden, egal in welcher Lebenssituation er ist. Und wenn Ihnen jemand sagt, naja, das kann ja für dich wahr sein, aber nicht für mich, dann ist das Unsinn, denn Wahrheit ist Wahrheit für jeden. Und Gott ist Wahrheit für jeden. Was sagt denn jetzt der Paulus? Was da wirklich wahr ist? Es ist gewisslich wahr und ein Wort ist glaubenswert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das ist der Grund, sagt Paulus, warum wir Weihnachten feiern. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Ein bin nicht sicher, ob mir das so klar ist. Ich spreche einfach mal von mir. Wenn ich auf meine Gebetsliste schaue, dann sind da Leute drauf, die krank sind. Dann sind da Leute drauf, die in schwierigen Situationen sind. Dann sind da viele Menschen drauf und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich für niemanden mehr bete, der selig werden muss. Was heißt das auch? Selig werden bedeutet, ein Mensch getrennt von Gott, der zu Gott zurückkehren kann. Gott zum ersten Mal findet, möglicherweise. Der Paulus sagt, ja, Jesus heilt, natürlich, Jesus hilft. Aber deswegen ist er nicht in die Welt gekommen. In die Welt kam er, damit Sünder selig werden, damit Menschen, die belastet sind, mit dem, was sie niederdrückt, und nicht nur niederdrückt, sondern irgendwann töten wird, dass diese Menschen ewiges Leben haben, ihre Last bei Jesus Christus abgeben können. Ich bin nicht sicher, ob uns das klar ist. Ob mir das klar ist. Ich versuche ja immer bei mir zu bleiben. Mit all meinem Gebet für hilf dem und mach jenes und dass der gesund wird, das ist alles wichtig. Aber Jesus will, dass Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit und nicht nur für Zeit. Jesus wurde Mensch. Das haben wir vorhin schon mal gehört. Ne? Und er wurde Mensch, nicht wie wir das heute aus irgendwelchen Fernsehshows kennen, weiß ich, habe es jetzt noch nie gesehen, aber dieses Dschungelcamp oder ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also ich glaube, manche Leute stellen sich das mit Jesus so vor, der wurde halt mal Mensch. Das war so eine Selbsterfahrungsgeschichte für ihn. Der wollte das mal ausprobieren. Wie ist es eigentlich, Mensch zu sein? Und das ist nicht mein Jesus. Der wusste, worauf er sich einlässt. Der wusste, dass ihn diese Rettung von Menschen sein eigenes Leben kosten würde. Und er hat es getan. Mit all dem, was an Weihnachten so schön ist, es führt auf Ostern, über Karfreitag. Er kommt, um unsere Schuld zu tragen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, es hat sich vor ein oder zwei Wochen gejährt, der dritte Todestag von Robert Enke, dem ehemaligen Nationaltorhüter. Ein Mann, der sehr bekannt war, der sehr angesehen war, der menschlich, glaube ich, jemand war, mit dem man gerne zusammen war, der aber auch viel Erfolg hatte. Und der an Depressionen erkrankt war und sich dann umbrachte. Und ich bin nicht sicher, ob Sie sich an diese Pressekonferenz erinnern, wo seine Witwen am Tag drauf entschieden hat, sie stellt sich all diesen Journalisten, all diesen Menschen, die jetzt in ihr Privatleben reingucken wollen und wühlen wollen und Antworten auf Fragen suchen, die sie selbst nicht hatte. Und es gibt ein, zwei Sätze in dieser Pressekonferenz, die sehr, sehr bewegend sind. Da sitzt Theresa Enke vor einem Saal von Menschen und sie sagt, ich dachte, wir schaffen das alles. Ich dachte, meine Liebe trägt es. Aber dann habe ich festgestellt, ich schaffe es doch nicht. Bei allem Respekt für diese starke Frau glaube ich, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns eine Hand reicht. Und er sagt, mit mir schaffst du es doch. Vielleicht nicht das Glück, von dem du geträumt hast. Vielleicht nicht die Träume wahrmachen, die du in deiner Jugend geträumt hast, aber dass du eine Ewigkeit vor dir hast, mit mir. Dass du nicht absinken musst in eine Verzweiflung, dass du nicht in der dunklen Nacht alleine sterben musst, sondern dass ich bei dir bin. Das schaffen wir gemeinsam. Das Dritte, was Paulus sagt: Ich bin der Erste der Sünder. Und jetzt will ich mich nicht auf theologische Diskussionen einlassen, wann Sünde beginnt und wann sie endet und ob wir als Christen überhaupt noch sündigen. Ich will mich einfach nur an diesen biblischen Text halten, wo Paulus sagt: Ich bin. Nicht ich war, sondern ich bin der Größte der Sünder. Da spricht jemand nicht in der falschen Demut. Der Paulus hält mit seiner Vergangenheit nicht in dem Berg. Der Paulus sagt: Ich habe euch verfolgt. Jeden schlechten Gedanken, den man über euch denken kann, habe ich gedacht. Alles, was man euch zumuten kann, habe ich versucht, euch zuzumuten, bevor mich Jesus Christus gefunden hat und ich einer von euch geworden bin. Aber selbst jetzt habe ich Jesus nötig. Selbst jetzt bin ich mir meiner eigenen Sünde bewusst. In diesem Augenblick brauche ich Jesus. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Paulus mit all seinem Wissen, mit all seiner Geistesvollmacht Menschen demütig gegenübertreten konnte. Nicht von einem hohen Ross aus sagt: Was du da machst, das ist völlig falsch. Guck mich an, ich weiß, wie es geht. Sondern Paulus sagt: Ich bin der größte Sünder. Und wenn Jesus mich gerettet hat, dann kann er dich auch retten. Weiß nicht, was sie zu Weihnachten kriegen. Ich krieg Sachen, über die ich mich freue, aber die ich nicht unbedingt brauche. Also, ist eigentlich schön, oder? Aber so ist auch gut. Paulus sagt: Ich brauch's. Ich brauch's. Wenn ich Jesus nicht habe, dann ist alles weg. Das Letzte. Und damit möchte ich gerne abschließen. Ich will von meinem Schwiegervater erzählen. Und ich bedanke mich bei Ihnen allen, die auch für ihn gebetet haben. Er hatte ja vor einigen Monaten eine sehr schwere Operation, war an Magenkrebs erkrankt und jetzt tastet er sich zurück ins Leben, kann man gar nicht sagen, weil es ist ein anderes Leben. Also vieles von dem, was er konnte, kann er nicht mehr. Vieles von dem, was ihn ausgemacht hat in seinem eigenen Verständnis, das ist er nicht mehr. Und jetzt sucht er seinen Platz und es ist manchmal nicht einfach, diesen Platz zu finden. Aber er lebt. Und was er tut, ist, dass er Bücher weitergibt. Von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Er sagt: Ich kann nicht gut mit Leuten sprechen, aber ich kann unvermutet um die Ecke kommen und denen ein Buch unter die Nase halten. Und sagen: Das müssen Sie lesen, da steht was drin, das ist toll für Sie. Und ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Büchern er verteilt hat. In seinem letzten Leben und in diesem Leben. Denn selbst da, wo er nur noch eine Stunde, anderthalb Stunden aufrecht stehen kann und sich dann wieder hinlegen muss für 2 Stunden, selbst da teilt er diese Bücher aus. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wenn der Paulus sagt: Deshalb hat Gott mir Geduld gezeigt. Geduld auch bedeutet: Deswegen hat Gott mir noch einmal Zeit gegeben. Deswegen hat Gott mir noch einmal Lebenszeit geschenkt, damit ich Vorbild bin für die, die an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben. So sieht's mal aus. Gott schenkt uns Zeit. Nicht damit wir dieses probieren und jenes probieren, eine Wahrheit kennenlernen, eine andere Wahrheit kennenlernen, sondern Gott schenkt uns Zeit, damit wir ihn kennenlernen, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist, wie Jesus sich vorstellt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da können wir nicht vor ihm stehen und sagen, naja, aber es gibt noch andere Wege, es gibt noch andere Wahrheiten. Denn spätestens, wenn es zu der Frage nach dem Leben kommt, stellen wir fest, es gibt nur ein Leben. Wir werden nicht nochmal dieses Leben wiederholen können. Es ist, was Paulus hier schreibt und als Sinn von Weihnachten definiert, eine relativ klare Abfolge. Paulus sagt, ich war ein Sünder und ich bin es immer noch. Aber dann wird in mein Leben Jesus hineingeboren und dann muss ich mich entscheiden, glaube ich hier an ihn oder glaube ich nicht an ihn? Und wenn ich an ihn glaube, dann hat mich Gottes Erbarmen gefunden und dann bin ich Beispiel und Vorbild für die Menschen, die noch an ihn glauben werden. Ich wünsche Ihnen allen, ich wünsche mir mit all den Dingen, die wir in den nächsten 2 Wochen noch zu tun haben, mit all dem, was es noch an Vorbereitungen braucht, mit all den Wünschen um mehr Stille oder weniger Stille, ich wünsche Ihnen allen, dass wir diese Bedeutung von Weihnachten neu erfahren, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen wir alle die Größten sind. Und das dann am 24. zu feiern. Wir sind gerettet. Wir feiern am 24. im letzten nicht Jesus, wir feiern, dass dieser Jesus uns rettet. Und uns in der Ewigkeit mit ihm führt. Amen.